Ja, vielen Dank an die Jugend für das wirklich schöne Lied. Ich möchte vor der Predigt noch beten, ihr dürft sitzen bleiben dazu. Herr Jesus Christus, ich möchte danken, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir lesen können, was du für uns weitergegeben hast. Ich möchte bitten, dass du uns jetzt segnest, dass wir uns ganz auf dich ausrichten können, dass wir gut zuhören können und hilf mir beim Reden. Amen. Ja, wer keine Bibel dabei hat, der kann sie gern hinten eine holen. Ich werde den Text zwar vorlesen, aber ja, wenn ich darüber rede, werde ich die Verse nicht jeweils wiederholen. Und es ist einfach gut, wenn ihr eine Bibel mitlesen könnt. Ein Hinweis vorweg an unsere jüngeren Zuhörer. Ich habe das Jugendwort 2025 in der Predigt eingebaut. Bitte nicht jetzt gleich googeln und schon gar nicht spoilern, was das für uns ist, sondern einfach aufmerksam zuhören. Und ich bin gespannt, ob ihr mir am Ende sagen könnt, wo das dabei war. Ja, in unserer Predigtreihe durchs Johannesevangelium sind wir inzwischen bei Kapitel 17 angekommen. Letzten Sonntag sprach Thomas über die zweite Hälfte von Kapitel 16. Ihr erinnert euch bestimmt an die praktische Übung am Ende, in der wir uns den letzten Vers oder den letzten halben Vers, Johannes 16, 33b, zugesungen haben. Jesu Worte darin sind: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und jetzt in Kapitel 17 ändert sich das Reden von Jesus. Vers 1 beginnt so: Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Jesus spricht also nicht mehr zu den Jüngern, sondern er beginnt ein Gebet zum Vater. Dieses Gebet geht über das ganze Kapitel 17 und wir werden es uns in drei Abschnitten anschauen. Ich lese unseren Text heute wieder aus der Übersetzung Schlachter 2000. Hier sind die ersten 5 Verse. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. In diesen 5 Versen geht es im Wesentlichen darum, dass Jesus den Vater bittet, ihn zu verherrlichen. Dazwischen kommt in Versen 2 und 3 ein kleiner Einschub. Der Vater hat Jesus Vollmacht gegeben über alles Fleisch, also über alle Menschen. Damit, ich lese nochmal in Vers 2 weiter, damit er, also der Sohn, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Vers 2 zeigt mit der Formulierung, die du ihm gegeben hast, dass Gott die Menschen, die gerettet werden sollen, selbst auserwählt hat. Auf das Thema Auserwählung durch Gott gehen wir hier aber jetzt nicht ein. Es ist ja groß und komplex und ich weiß jetzt auch nicht, ob es in der Vergangenheit in Tranreuth, in jüngerer Vergangenheit schon mehr Predigt darüber gab. Ja, vielleicht ist dafür mal extra Zeit. Spannender finde ich in Vers 3 die Erklärung für das ewige Leben. Jesus sagt hier, dass das ewige Leben darin besteht, den Vater und Jesus zu erkennen. Erkennen kann in der Bibel 2 Dinge meinen. Das erste wäre, etwas klar zu sehen oder einen Sachverhalt zu verstehen. Erkennen also im Sinn von Erkenntnis erlangen. Es könnte sein, dass es so gemeint ist, glaube aber ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube das deswegen nicht, weil ich vor etwa 3 Monaten über Johannes 14 hier gepredigt habe. Ich erkläre euch das. Die zweite Bedeutung für erkennen ist ja einfach ganz andere. Sie meint eine innige, ganz enge, intime Gemeinschaft. In Kapitel 14, 23 sagte Jesus zu den Jüngern: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Predigt. Vater und Sohn werden zu den Gläubigen kommen und bei ihm, in ihm wohnen. Ja, es ist einfach ganz eine enge Beziehung, die hier beschrieben ist. Und diese enge Beziehung, das sehen wir auch später nochmal in den letzten Versen von Kapitel 17. Der Vater und der Sohn werden in den Gläubigen leben, in einer ganz engen und persönlichen Verbindung. Und das ist nicht zeitlich begrenzt, sondern ein ewiges Leben lang. Kommen wir zur Verherrlichung Jesu. Den Begriff finden wir im Johannesevangelium öfters. Und ja, Verherrlichung Jesu war schon mal Thema hier. In der Predigt zu Johannes 13, die ich am 20. Juli hier hielt. Ich blende hier einfach mal den Abschnitt vom 20. Juli ein. Also wundert euch nicht, wenn euch das Folgende bekannt vorkommt. Solange ich meine Hand hebe, ist das ein Zitat von der Predigt damals. Johannes 13, 31 und 32. Als er nun hinausgegangen war, sprach Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst. Und er wird ihn sogleich verherrlichen. Was meint er damit? Wodurch wurde der Sohn Gottes verherrlicht? Schauen wir kurz 4 Kapitel weiter. In Kapitel 17, Vers 4, sprach Jesus: Ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Das Werk, das Jesus hier anspricht, ist sein Tod am Kreuz. Durch diese Hinrichtung, die er völlig freiwillig über sich ergehen ließ, bekam er eine Herrlichkeit, wie sie sonst nirgends gefunden werden kann. Soweit man. Ich durfte also im Sommer schon einen Teil der heutigen Predigt schreiben. War sehr praktisch für mich. Seine Verherrlichung erlangte Jesus also durch seinen freiwilligen Tod am Kreuz. Und das passt auch aus Sicht der Menschen, aus Sicht von uns. Durch seinen Tod hat er vielen ewiges Leben geschenkt. Jesus Christus wird deshalb seit knapp 2000 Jahren als Retter von vielen Millionen Menschen, deren Sünden er trug, mit Liebe, unendlicher Dankbarkeit und Anbetung verehrt. Und das geht in Ewigkeit so weiter, das hört nimmer auf. Wir sehen das hier bei uns am Sonntag in der Anbetungszeit, wenn wir gemeinsam beten, loben wir Gott und vor allem sehen wir es im Abendmahl, wenn wir besonders daran denken, was Jesus für uns getan hat und dass wir durch ihn gerettet sind. Wir können ihm dafür nicht genug Ehre und Verehrung geben. Und wenn wir diese Herrlichkeit durch seinen Opfertod am Kreuz noch mehr verstehen wollen, dann müssen wir in die Offenbarung schauen. Aber auch das haben wir im Juli schon gemeinsam gemacht und ich wiederhole den Teil hier nicht nochmal. Wer mag, kann zur Auffrischung gern zu Hause Offenbarung Kapitel 5 lesen. Es ist nicht lang, aber ja. Zeigt uns den Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit. Beeindruckend an Vers 4 finde ich die Formulierung: Ich habe das Werk vollendet. Das Werk ist, das haben wir schon gehört, das ist sein Tod am Kreuz. Beladen mit der Schuld der Welt. Das Kreuz liegt hier aber noch ein paar Stunden vor ihm. In wenigen Minuten wird im Garten Gethsemane schwer unter dieser Last, die auf ihm liegt, leiden. Und er wird den Vater um einen Ausweg bitten. Und trotzdem kann Jesus hier mit völliger Sicherheit sagen, dass er das Werk vollendet hat. Die Kreuzigung liegt noch vor ihm, aber sie kommt mit vollkommener Gewissheit auf ihn zu. Er weiß das und kann so davon reden, als wäre es bereits geschehen. Weiter in Vers 5 spricht Jesus: Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Mit dieser Formulierung, ehe die Welt war, weist Jesus darauf hin, dass er vor Erschaffung der Welt, also bevor es das Universum, das wir kennen, gab, dass er bereits war. Darüber lesen wir ganz am Anfang des Johannesevangeliums, in Kapitel 1, Vers 1. Und dort sehen wir, dass Jesus, dort das Wort genannt, bereits war und bei Gott war und Gott war. In Vers 3 wurde schließlich das Universum durch Jesus geschaffen. Und um diese ursprüngliche, ewige Herrlichkeit in enger Gemeinschaft mit dem Vater bittet hier Jesus. Und er weiß, dass diese Verherrlichung schon bald stattfinden wird. So, das war schon der erste Teil des Gebetes in Johannes 17. Jesus betete für sich. In den nächsten Versen betet Jesus für seine 11 Jünger. 11 deshalb, weil Judas ja ungefähr gleichzeitig bei den obersten Priestern war, um ihn zu verraten. Ich lese die Verse 6 bis 19. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein. Und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Vers 6 beginnt mit: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht. Was denkt ihr? Welchen Namen finden wir gerade im Johannesevangelium immer wieder, wenn Jesus von Gott spricht? Ganz klar, es ist der Vater. Und ich weiß natürlich, dass mit dem Bild eines Vaters viele keinen besonders positiven Bezug zu Gott herstellen können. Ich habe selber als junger Mensch oft damit gehadert, dass ich gerade meinen Vater gehabt habe. Ich sah viele negative Punkte an ihm. Naja, und vieles davon stimmte ja auch. Es gab aber einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo mein Vater tatsächlich eine positive Richtung mein Leben gegeben hat. Und ich war etwa 12, 13 Jahre. Das war der Moment, als mir alles so genervt hat, dass ich mir fest vorgenommen habe, dass ich nie so wäre wie mein Vater. Es ist ein Vorhaben, das gar nicht so leicht ist, muss ich sagen. Es ist schwierig, es ist echt tragisch. Man hat es gar nicht so sehr in seiner eigenen Hand. Man kann seine Prägung nicht einfach so abschütteln und wird es nicht los. In meinem Fall hat es zwei Dinge bewirkt. ich habe das Rauchen nicht angefangen und habe ganz, ganz lang keinen Alkohol getrunken. Das waren beide Sachen, die mich furchtbar genervt haben an ihm. Und ich habe den Beschluss zum Glück früh genug gefasst. Also wenn wir über Gott als den Vater nachdenken, dann kann es besser sein, statt an einen eigenen Vater zu denken, dass man sich den Vater vorstellt, den man sich immer gewünscht hätte. Einen Vater, der mich versorgt, der mich beschützt und vor Gefahren und Dummheiten bewahrt. Ein Vater, der mich liebevoll erzieht und wo ich genau wissen darf, dass er es gut mit mir meint, auch wenn er mal zornig oder enttäuscht von mir ist. Und so weiter. Ihr könnt dieses Bild vom Vater gern mit positiven Eigenschaften eines liebenden Übervaters ausfüllen und dann bekommt er ein gutes Bild davon, wie Jesus uns im Johannesevangelium Gott den Vater zeigt. Ich muss auch noch dazu sagen, jetzt, da ich selber Kinder großgezogen habe, weiß ich, wie schwierig es ist, ein guter Vater zu sein. Also ich sehe meine Vergangenheit mit meinem Vater inzwischen ein bisschen differenzierter. Damals war es aber wirklich schwierig für mich. Ja, in Vers 8 lobt Jesus die Jünger dafür, dass sie seine Worte angenommen haben und ihm darin vertrauen, dass er von Gott gesandt wurde. Von den Jüngern lesen wir oft, dass sie nicht perfekt waren, nicht vollkommen, aber sie waren treu. Und Jesus sieht, dass sie zu ihm gehören und ihm vertrauen. In dem Abschnitt, den wir gerade anschauen, da kommt ein Wort, 14 Mäufer, das ist das kleine Wörtchen Welt. Zwei Beispiele, Vers 9, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Und in Vers 14 kommt es gleich dreimal vor, die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Im vorigen Abschnitt, in Vers 5, sprach Jesus noch von der Welt als das Universum, das dahin geschaffen wurde. Jetzt aber bekommt das Wort Welt eine andere Bedeutung. Die Welt, das sind hier alle ungläubigen Menschen. Nicht unbedingt jeder einzelne Mensch, aber das gesellschaftliche System, das keine Gemeinschaft mit Gott hat. In Vers 9 macht Jesus nochmal klar, dass er nur für die auserwählten Jünger bittet. Er bittet in den folgenden Versen für die 11 Jünger, die er schon in wenigen Stunden in einer feindlichen Welt zurücklassen wird. Und worum bittet Jesus den Vater für seine Jünger? In den Versen 11 und 15 bittet er um Bewahrung. Er betont in Vers 12 noch, dass er selbst die Jünger bewahrte, als er bei ihnen war. Jetzt aber wird er die Welt verlassen und die Jünger bleiben zurück. Ich lese nochmal Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Die Bitte um Bewahrung vor dem Bösen können wir gut nachvollziehen. Satan wird zwar durch Jesu Kreuzestod grundsätzlich besiegt, aber er ist nach wie vor frei. Und er nutzt das gottlose System, die Welt, um die Jünger zu schwächen, anzugreifen, wo es nur geht. Es ist gut, dass Gott davor bewahren kann. Aber warum bittet Jesus den Vater eigentlich explizit nicht, dass er sie aus der Welt nimmt? Es wäre doch für die Jünger viel praktischer gewesen. Stellt euch einmal Folgendes mit mir vor. Jesus stirbt am Kreuz. Dadurch ist der Weg in den Himmel für die Gläubigen frei. Und zack, weg sind's. Andere Menschen bemerken das, forschen nach, was da gerade passiert ist, in den Schriften und vielleicht bei Augenzeugen, wie das sein konnte. Und in dem Moment, in dem sie sich bekehren, plopp, weg sind's. Gerettet im Himmel, in Sicherheit. Und so geht's dann immer weiter. Und so, ja, wird das Evangelium seit 2000 Jahren durch die Welt ploppen. Das ist crazy. Und das würde den Gläubigen viel Leid ersparen. Aber so funktioniert es halt nicht. Die Jünger bekommen ja später noch einen wichtigen Auftrag von Jesus. In Vers 18 lesen wir: Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Also so wie Jesus vom Vater in die Welt gesandt wurde und den Vater verkündigte, so bekommen auch die Jünger eine Aufgabe in der Welt. Das sehen wir in ein paar Minuten in Vers 20 und das können wir natürlich am Ende des Matthäus-Evangeliums nachlesen. Neben der Bewahrung der Jünger bittet Jesus den Vater in Vers 17 auch noch um deren Heiligung. Heiligen bedeutet in erster Linie Absondern für einen besonderen Zweck. Im Fall der Jünger war es eine Absonderung von der sündigen Welt und eine Verwandlung mehr und mehr ins Ebenbild Christi. Über Heiligung hatten wir am 2. November erste Predigt von Michi. Gehe jetzt auch nicht mehr weiter darauf ein. Und eingebettet in diese zwei Bitten um Bewahrung und Heiligung sehen wir auch noch einen ermutigenden Vers, den man an der Stelle unmittelbar vor der Kreuzigung gar nicht erwarten möchte. Vers 12b und 13: Keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbers, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Meine Freude. Jesus spricht hier von seiner Freude, die auch die Jünger haben sollen. Offensichtlich freut er sich darüber, dass außer Judas keiner der Jünger verloren ging. Und er sieht natürlich auch übers Kreuz hinaus seine künftige Herrlichkeit und die Rettung von vielen Menschen. Wie vorhin in diese verheißene Freude in den kommenden Tagen bis zur Auferstehung half, das lesen wir hier nicht und wissen wir nicht. Jesus sagte diese Worte und es scheint, dass ja gerade jetzt für die Jünger wichtig waren. Es ist einfach wichtig, dass man in schwierigen Zeiten sich an Verheißungen klammern kann, sich daran erinnern kann. Nach dem Gebet für die 11 Jünger hat Jesus aber noch weitere Personen im Blick. In Vers 20 steht: Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Also die letzten Verse, das Gebet für die 11, das galt nicht nur den 11 Jüngern, sondern an jene, welche durch ihr Wort an ihn glauben werden. Was werden die 11 an dieser Stelle gedacht haben? Sie waren ja wirklich eine kleine Truppe und durch sie sollten weitere, durch ihr Wort, sollten weitere Menschen zum Glauben kommen. Spannend. Da hätte ich mich gern mit ihnen unterhalten. Und es ist ja so, im Endeffekt kam jeder Gläubige seit den 11 Jüngern entweder direkt oder indirekt durch deren Botschaft zu Jesus und damit zum ewigen Leben. Also der vorherige Teil des Gebets mit der Bitte um Bewahrung, Heiligung und die Freude, der war also nicht nur für die 11 Jünger, sondern auch für dich und mich. Ich lese weiter ab Vers 21 bis zum Ende. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf das auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Und in ihnen, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich, und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihn deinen Namen verkündigt und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Hier bittet Jesus erstmal um Einheit der Gläubigen als Zeugnis für die Welt. Wenn man sie mit den Augen eines Außenstehenden, der von Jesus jetzt wenig weiß, die christlichen Kirchen anschaut, damit ist mit der Einheit aber nicht so wirklich weit her. Und selbst wenn wir jetzt die großen Kirchen weglassen und uns nur im freikirchlichen Umfeld bewegen, wie schaut es da mit Einheit aus? Hier sind wir von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedliche Betonungen und Prägungen, sodass kein einheitliches Bild entsteht, das ein gutes Zeugnis für die Welt wäre. Hat Jesus mit dem Gebet also nichts erreicht? Es muss was anderes gemeint sein. Lesen wir nochmal in Vers 21. Es geht um alle Gläubigen, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien. Wir haben wieder diese innige Gemeinschaft, von der ich schon zu Vers 4 sprach. Der Vater in Jesus, Jesus im Vater und alle Gläubigen in ihnen. Enger, intimer geht's nicht. Es geht also nicht um einen einheitlichen Gemeindeverbund oder gar um die eine richtige Ortsgemeinde, sondern um die Einheit der einzelnen Gläubigen. Ohne Glauben an den Herrn gibt es kein ewiges Leben und auch keine Gemeinschaft mit Vater und Sohn. Diejenigen, die diesen rettenden Glauben an Jesus haben, deren Einheit ist hier angesprochen. Und wo bleibt dann das Zeugnis für die Welt? Es zeigt sich in der Beziehung der Gläubigen zu Gott, so wie der Vater durch Jesus wirkte. Und Jesus immer tat, was dem Vater gefiel, so zeigt sich auch unsere Einheit darin, dass wir den Willen Gottes tun. Ohne Einheit mit Vater und Jesus können wir Christen nichts bewirken. Siehe meine letzte Predigt im Oktober über Kapitel 15, ich sage nur Weinstock und Reben. Was soll die Welt an dieser Einheit der Gläubigen erkennen? Zwei Punkte finden wir in Vers 21 und 23. Erstens soll die Welt erkennen, dass der Vater den Sohn gesandt hat und sie soll dadurch an den göttlichen Auftrag von Jesus glauben. Zweitens soll die Welt die tiefe Liebe des Vaters zu den Gläubigen erkennen. Ich muss das nochmal vorlesen, weil es schier unglaublich ist. Vers 23b. Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie, also die Gläubigen, liebst, gleich wie du mich liebst. Dass du sie liebst, wie du mich liebst. Der Vater liebt uns so wie seinen eigenen Sohn. Das ist für mich unvorstellbar und wirklich schwer zu glauben. Aber damit nicht genug. In Vers 24 sagt Jesus, dass er will, dass die Gläubigen zu ihm kommen und seine Herrlichkeit sehen. Es wird mal im Himmel sein. Jetzt könnten wir diese Herrlichkeit gar nicht ertragen, nicht überleben. Aber im Himmel können wir das. Wir empfehlen nochmal, die kleine Hausaufgabe Offenbarung 5 zu lesen. Die Verse 25 und 26 fassen schließlich das Gebet des Kapitels zusammen und betonen nochmal die Liebe Gottes zu uns und Jesu Gemeinschaft mit uns. Ich war in der Vorbereitung beeindruckt davon, wie sehr dieses Gebet mit vorangegangenen Kapiteln verwoben ist. Dadurch wurde es für euch jetzt vielleicht ein bisschen unübersichtlich, aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem gut folgen. Versucht das Wesentliche hier nochmal kurz zusammenzufassen. Wir haben viel über Welt, Gemeinschaft und Liebe gehört. Zuerst betet Jesus für sich Er freut sich auf seine Verherrlichung und bittet den Vater darum. Er spricht von seinem künftigen Kreuzestod, als wäre es schon passiert, und er erwähnt die enge, intime Beziehung zu den Gläubigen. Dann betet er für die Jünger. Er weiß, dass er sie in einer feindlichen Welt zurücklässt. Er bittet für sie um Bewahrung und um Heiligung. Jesus ermutigt die Jünger und verheißt ihnen Freude. Und schließlich betet Jesus für alle Gläubigen. Durch ihre Worte, also durch unsere, werden andere Menschen glauben. Er bittet um Einheit der Gläubigen als Zeugnis für die Welt. Er will, dass wir im Himmel seine Herrlichkeit sehen. Und, mein persönliches Highlight, die Welt soll erkennen, dass der Vater uns so sehr liebt wie seinen eigenen Sohn. Amen. Wir nehmen uns jetzt noch 1-2 Minuten Zeit, um über das Gesagte nachzudenken und um Gott im Stillen eine Antwort zu geben. Bleib inzwischen noch hier stehen.